Heute mein Gast, Nationaltrainerin Sandra Hirsch.
Ich habe auf beiden keine positiven Erfahrungen gemacht. Von daher ist für mich das, irgendwie, wahrscheinlich müsste ich jetzt mal wieder hin und es würde sich alles ändern. Ich kann mich natürlich an diese ganzen unschönen Sachen schon noch erinnern, wie das damals auch lief, dass ich dann eben auch kein Trainer mehr war. Also am Anfang war der Werner, glaube ich, gar nicht so begeistert über die Idee, uns auf eine Trainerschiene zu bringen. Und das war schon am Anfang ziemlich spannend in der Trainerausbildung. Ich habe gesehen, was sie treffen. Dann ging schon wieder der nächste Wurf. Und dann musste ich mich kurz erstmal rückvergewissern.
Irgendwie ist jede Saison WM. Einmal Einzel-, einmal Mannschafts-WM. Also irgendwie gibt es jede Spielzeit auch was zu tun für die Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer. Und meine heutige Gästin Sandra Hirsch, Nationaltrainer der Frauen. Und sie steht jetzt auch vor Entscheidungen Richtung Ungarn. Es geht in die Vorbereitung. Im Januar geht es wieder los für 2025 für die WM in Budapest. Sie hat auch schon extrem viel erlebt. 2006 ging das Trainerdasein für sie los. Relativ jung ist sie von der Kegelbahn auf den Trainerstuhl gewechselt. Wir wollten mit ihr sprechen, wie sie ihre Aufgebote, ihre Spielerinnen für eine Weltmeisterschaft findet und vor allem, wie sie die Personen, die sie in ihrer Trainer- und in ihrer Spielerzeit begleitet haben, geprägt haben. Da gibt es viele Namen: Karl-Heinz Schmidt, Daniela Kicker und auch Werner Buchs. Ich freue mich aufs Gespräch. Viel Spaß euch mit der Episode.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Sandra, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Sebastian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Saisonstart. Seit wenigen Tagen sind wir in der neuen Saison 2024, 2025 drin. Für Sportlerinnen und Sportler und für aktive Clubtrainer, Trainerinnen heißt es jetzt jedes Wochenende ab auf die Kegelbahn. Was heißt Saisonstart für dich?
Ja, tatsächlich, da beginnt für mich auch die interessante Zeit, weil nach der WM ist vor der WM, wie du es gesagt hast, jedes Jahr ein Höhepunkt. Und für mich beginnt natürlich ab dem ersten Spieltag dann auch mein wachsames Auge auf die einzelnen Spielerinnen zu werfen.
Wie wirfst du dieses Auge auf die Spielerinnen?
Ja, ich habe natürlich einen Kreis, den ich sowieso immer beobachte. Was passiert da am Spieltag? Wir kommunizieren viel im Hintergrund. Wir sehen uns zu Lehrgängen, wir sehen uns zu Trainings unter der Woche. Aber ich habe natürlich auch auf die anderen Spielerinnen, die da rankommen, die vielleicht in der U23 aktuell schon in der Nationalmannschaft sind, werfe ich schon immer einen Blick drauf und gucke mal, was da am Wochenende so los ist.
Heißt, du sitzt Sonntagabend immer mit dem Handy auf der Couch und liest alle Ergebnisse durch?
Ja, so in etwa ist es. Also ich gucke schon immer, je nachdem, wie es eben im Familienalltag passt, was da am Wochenende los ist. Und manche melden sich auch schon mal von selbst, berichten, wie das Spiel gelaufen ist oder man bekommt was so mit in den Teams. Also da ist schon am Wochenende jetzt dann einiges los, wenn es wieder in Richtung erste, zweiter, dritter Spieltag geht.
Richtig, ja. WM-Jahr für dich natürlich jedes Jahr, ist klar. Bei uns im Kegeln gibt es kein Jahr ohne Weltmeisterschaft. Wir stehen am Ende dieser Saison im Mai 2025 wieder bei einer Mannschaftsweltmeisterschaft bei den Frauen und Männern. Dieses Mal in Budapest. Wie unterscheidet sich so ein WM-Jahr mit einer Einzel-WM und einer WM im Mannschaftsbereich bei dir?
Ja, es gibt natürlich schon grundlegende Unterschiede. Die Aufgabe vom Nationaltrainer bei einer Mannschafts-WM ist ja, am Ende ein Team zu formen. Also aus den 8 Einzelspielerinnen, die man vielleicht für eine Einzel-WM mitgenommen hätte, gilt es, ein Team zu formen, das zusammensteht, das zusammen auf der Bahn das Ergebnis abliefert. Klar kommt es da auch immer auf jedes Einzelergebnis an, aber am Ende zählt die Teamleistung und zusammen muss das Team gewinnen. Auf der Einzel-WM, das hört sich erstmal ziemlich einzeln an, aber auch da sind wir natürlich als Team auch mit den Männern zusammen dort, jetzt unabhängig von, ich sag mal, Tandem oder Mixed bewerben, sondern auch dort muss man natürlich als Team auftreten, weil jeder braucht die Unterstützung vom anderen. Aber es ist doch nochmal ein Unterschied, ob ich als Mannschaft den Punkt oder die Punkte holen will muss.
2006 bist du das erste Mal auf den Stuhl der Nationalmannschaftstrainerin gegangen. Wir sprechen in der Schnellfragerunde auch nochmal über dein Geburtsdatum, dann kann man ja grob ausrechnen, wie alt du damals warst. Was aber klar ist, du warst sehr jung. Warum hast du dich dafür entschieden, Trainerin zu werden?
Ja, jetzt rückblickend muss man, glaube ich, ganz klar sagen, war es echt wahnsinnig wichtig, dass Kalli Schmidt damals gesagt hat, wir müssen erfolgreich oder international erfahrene Spieler dazu bringen, auch mal sich das Trainergeschäft anzuschauen, einfach um die Jugend dann später ausbilden zu können. Und er konnte uns ja damals ganz gut überreden, auch Dani Kicker, Timo Hoffmann, Thorsten Reise, alle waren mit dabei in dieser Ausbildungsphase, einfach zu sagen, wir nehmen die Nationalspieler, die schon auf internationalem Parkett gespielt haben und versuchen damit dann in Zukunft eben auch die Jugendmannschaften und jetzt, wie man sieht, wenn man lang genug dabei ist, eben auch die Aktiven entsprechend mit Trainern zu versorgen, die internationale Erfahrung haben. Und mich hat es damals schon interessiert, also ich habe gerne schon mir Spiele angeschaut, habe mir angeschaut, was ist vielleicht der Erfolgsfaktor von dem einzelnen Spieler. Und ich glaube, das ist schon allein das Grundinteresse daran zu haben, ist schon ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich mich überzeugen lassen und im Laufe der Trainerausbildung schon gemerkt, dass das, glaube ich, eine Richtung ist, die sich für mich ziemlich gut anfühlt.
Mein Eindruck ist auch, wir haben ja ein Vorgespräch geführt und was man so von dir lesen kann, dass du sehr akribisch als Trainerin arbeitest, dass du viel mitnimmst und auch viel von den Personen gelernt hast und das dir auch so ein bisschen abgespeichert hast. Und natürlich warst du auch als Spielerin erfolgreich. Über beides werden wir gleich sprechen, aber zu Beginn starten wir rein in die Schnellfragerunde, die ich ja mit nahezu jedem Gast und jeder Gästin durchführe. Jetzt wissen wir, dass du nicht mehr aktiv bist. Also die Frage, du kegelst Zeit, würde ich dann entsprechend anders stellen. Aber ansonsten bleiben die Fragen gleich. Bist du bereit?
Jawohl.
Dein kompletter Name?
Sandra Brigitte Hirsch.
Dein Spitzname?
Hirschi.
Dein Beruf?
Ich bin Eventmanagerin.
Dein Geburtsdatum?
Das ist der 8. Februar 1980.
Du hast mit dem Pekegeln begonnen?
Im Alter von 8 Jahren, 1988.
Deine offizielle Bestleistung?
Puh, jetzt bräuchte ich einen Telefonjoker, die Dani oder so, die weiß das. Ich habe zu 100 Wurfzeiten gespielt. Ich glaube, es war irgendwas über 500. Bei den 120 Wurf bin ich an die 600 nicht rangekommen.
Eine Kegelbahn, die du nicht magst?
Definitiv Salaeggersäck.
Eine Lieblingsbahn?
Ich habe gerne Podperesova gespielt. Ich glaube, das war so. Ja, Bamberg war auch mein Lieb, aber auch eine gute Bahn. Hat mir auch gut gefallen.
Und deine größte Niederlage?
Als Trainer die WM in Salaeggersäck 2013. Als Spieler die verlorene deutsche Meisterschaft 2004.
Vielen Dank. Dein Beruf, Eventmanagerin. Ich hoffe, ich darf das sagen. Linde heißt die Firma, also ja. nichts Kleines. Wie muss man sich das vorstellen bei dir?
Ja, wir haben unterschiedliche Arten von Events, sei es Messen, sei es Produkteinführungen. Linde sind diese roten Gabelstapler und Lagertechnikgeräte, die man überall sieht. Ein sehr, sehr spannendes Arbeitsumfeld. Und Ich habe schon mal in einem Interview für die Arbeit gesagt, ich glaube, das Kegeln hat mir unwahrscheinlich geholfen, dass ich mir A, vielleicht diesen Beruf ausgewählt habe und da auch über lange Jahre mit dabei geblieben bin. Diese Belastbarkeit, diese Fähigkeit, das ist, zeichnet ja das Gleiche aus wie auf einer WM. Also auf den Tag alles fertig zu haben, auf den Tag alles ein Setup zu haben, dass eben diese Veranstaltung stattfinden kann. Da kann man nicht einen Tag später, einen Tag früher. Und das ist ja auch, zeichnet es ja auch beim Kegeln aus. Also das heißt, wir wollen bei einer WM am Tag X die Höchstleistung bringen. Und diese Querverbindung, also ich glaube, das ist auch das, was ich allen mitgebe, die jetzt in einem Alter von 8, 9, 10 Jahren sind und mir immer sagen, ja, was fasziniert dich denn so am Kegeln? Die Faszination liegt für mich tatsächlich da drin, diese unwahrscheinliche Konzentrationsfähigkeit aufzubringen, immer und immer wieder den Wurf bestmöglich zu reproduzieren, also immer wieder den gleichen Ablauf, den perfekten Ablauf auf die Bahn zu bringen. Und das ist beruflich für mich ähnlich. Also ich muss auch versuchen, immer wieder die beste Veranstaltung, die beste Messe, den besten Event auf die Beine zu stellen. Und das geht dann eben auch nur bei dem Stichtag X und nicht danach.
Im Vorfeld habe ich überlegt, so als Eventmanagerin hättest du ja vielleicht auch Ideen für Events, die das Kegeln voranbringen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Also ich bin natürlich vielseitig interessiert und ich schaue immer auf Dinge, wie du jetzt hier machst mit dem Podcast, tolle Sache, Manu Weiß, sehr medienwirksam, auch für unseren Sport unterwegs. Und so gibt's ja viele Ansätze. Also das sind alles Dinge, wie wir, glaube ich, am besten aktuell unseren Sport voranbringen können. Die Jugend macht auch total viel, auch jetzt über Social Media und was da auch jetzt mal, ich sag mal, Meet and Greet, all diese Dinge, das sind, glaube ich, genau die richtigen Ansätze, auch wenn ich jetzt von meinem Event-Auge schaue.
Spannend, spannend. Also vielleicht meldet sich ja jetzt jemand bei dir und hat Ideen und Fragen, wie man irgendwie Kegel-Events auf die Beine stellen kann. Bleiben wir jetzt aber bei deiner Person und bei deiner Karriere, das Thema Hass und Lieblingsbahn. Salah Ekasek, der Dorn steckt, glaube ich, tief und ich nehme an, deine Hassbahn ist die WM-Bahn oder ist es die Clubbahn?
Beide. Ich habe auf beiden keine positiven Erfahrungen gemacht. Von daher ist für mich das, irgendwie, wahrscheinlich müsste ich jetzt mal wieder hin und es würde sich alles ändern, aber ich habe einfach 2, 3 Mal negative Erfahrungen gemacht und das hat sich für mich irgendwie eingeprägt.
Vielleicht ruft dir dein Telefonjoker an und fragt dich spontan, ob du mit möchtest im Oktober.
Ich habe leider ein Event, wie das so bei einem Eventmanager ist.
guter Punkt. Aber die Clubbahn Salah Ekasek, das kann ich bestätigen, ist nicht einfach. Da durfte ich auch schon mal spielen. Die WM-Bahn kenne ich nicht, aber ich war damals 2013 dabei und über das werden wir dann auch noch sprechen. Deswegen nur bei deiner größten Niederlage, nur das auf Clubebene, die verlorene deutsche Meisterschaft 2004. Lass uns mal kurz teilhaben, was damals passiert ist.
Ja, es war ja eine meiner ersten Saison in Bamberg und wir haben am letzten Spieltag tatsächlich das Spiel um die Meisterschaft gehabt. So wie es jetzt auch dieses Jahr Bamberg-Liedolzheim wieder war. Aber damals, weiß ich noch, Duelle mit Steffi Blach und ihren Mannschaftskolleginnen und wir haben es am Ende verloren. Und ich hatte auch keine Leistung, die dazu beigetragen hätte, das Blatt nochmal zu wenden. Und das ist natürlich als junger Spieler ist das schon was, was einem dann auch immer in Erinnerung bleibt. Und ich muss sagen, und das ist, glaube ich, auch von der Einstellung her ganz wichtig, sowohl in meiner Kegelerfahrung als Spieler als auch als Trainer, der Spruch, dass man aus Niederlagen lernt und das meiste mitnimmt, der ist, glaube ich, ziemlich wahr. Also ich habe aus beiden Fällen ganz schön viel gelernt und ich glaube, das hat sich ja jetzt auch gezeigt über die langen Jahre, da auch viel mitgenommen, Dinge anders angegangen und dann doch auch zum Erfolg geführt. Und das ist für junge Sportler, das auch wenn ich jetzt bei der U10 oder so immer mal vorbeischaue hier in der Umgebung, gebe ich denen das auf jeden Fall immer mit. Auch im fortgeschritteneren Sportleralter kommen Niederlagen und auch aus diesen Niederlagen kann man immer was mitnehmen und ja, mach das Beste draus machen.
Ich habe jetzt mal kurz im Kopf überschlagen, ich komme leider nicht mehr ganz drauf, aber es war eine der letzten Saisons, in denen der Frauendeutsche Meister nicht Viktoria Bamberg hieß. Wie blickst du auf diese Dominanz als Nationaltrainerin? Ist es positiv, negativ, neutral?
Vorwiegend positiv, würde ich sagen. Also wir sehen das ja sowohl im Frauen- als auch im Männerumfeld. Die Mannschaften sind, die vorne sind und vor allem jetzt damals jetzt eben Bamberg, Zerbst, da ist schon einfach eine Professionalität da, die ja auch dazu beiträgt, dass sich da so Teams bilden. Und ich muss sagen, bei den Damen, es wäre kein Spiel am letzten Spieltag gewesen, wäre eben nicht auch Liedolsheim entsprechend stark gewesen. Wenn ich sehe, Pöllwitz mit Anna Müller, mit Sarah Konrad, also da ist jetzt der DINA-Team dazugekommen. Also das zeigt ja, dass auch die jungen Spieler, Bianca Golla geht nach Liedolsheim. Bamberg konnte jetzt ja auch einige der jungen Spielerinnen ranziehen, mit Luisa, mit Alena, mit Celin. Das zeigt ja, dass die in so ein professionelles Umfeld gehen wollen. Und das ist für mich natürlich eine immens wichtige Sache, dass da Spielerinnen dann eben auch international unterwegs sind. Das ist ein ganz, ganz anderes Spiel, wenn ich einmal am Wochenende in der Bundesliga spiele oder wenn ich eben auch auf Clubebene die Möglichkeit habe, international zu spielen. Und das ist für mich als Trainer natürlich sehr wertvoll, weil das eine wichtige Erfahrung ist, gerade für die jungen Spielerinnen.
Junge Spielerin ist ein gutes Stichwort. Im Alter von 8 Jahren ungefähr hast du mit dem Kegeln begonnen. Wie hat das damals bei dir angefangen?
Ich komme aus einer Kegelfamilie. Meine Mutter hat selbst schon Nationalmannschaft gespielt, Ende der 70er Jahre. Also das heißt, wir sind schon, ja, also ich wurde schon im Kinderwagen auf der Kegelbahn abgestellt. Das hat sich quasi abgezeichnet. Und schon von klein auf sind wir mit meinen Eltern nach Bamberg, nach Mörfelden gefahren. Also alles, was im direkten Umfeld lag, Eppelheim, und haben uns da die Spiele angeschaut. Und so kam es, wie es kommen musste.
Wo hast du dann deine ersten Einsätze gehabt? Welcher Club war das?
Ich habe tatsächlich beim TV Seilauf angefangen in meinem Heimatort und bin dann Jugendstationen nochmal gewechselt, U23-Bereich, dann aber wieder von Seilauf nach Bamberg. Und ja, seitdem bin ich quasi Bambergerin.
Deine aktiven Zeit hat dich dann relativ schnell nach oben gebracht. Du hast gesagt, Bamberg, wissen wir, war damals auch schon weit oben und es ging ja dann vorhin auch um die deutsche Meisterschaft. Wann waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit dem Adler auf der Brust?
Also ich bin Mitte der 90er Jahre in Hessenkader gekommen. Und ich weiß noch, das war 1997, gab es ja damals auch schon diese Ländervergleiche. Und dort wurde ich eben gesichtet und kam dann ziemlich knapp eigentlich, wenn man so aus Nationaltrainer-Sicht sieht, in den Kader für die U18-WM 1998. Also das war der Anfang, die ersten Spiele mit dem Adler auf der Brust.
Und irgendwie hat sich dann nie so richtig losgelassen. Wer waren denn so die prägenden Personen, Trainer, Mitspielerinnen, die dich damals in deiner aktiven Zeit auch begleiten durften?
Die Trainer hast du ja schon genannt. Von Anfang an war Kalli Schmidt mit dabei. Es war Werner Buchs, die Trainer, die immer im Umfeld waren. Auch Günter Doleschel ganz lange mit dabei zu meiner U23-Zeit, auch U23-Trainer. Dann eben Cheftrainer, der uns ja bis vor 1-2 Jahren begleitet hat. Also das sind die Trainer, die ganz lang an meiner Seite sind. Wolfgang Lutz, Latze, auch schon ewig mit dabei. Also von denen habe ich sehr, sehr viel gelernt und dann auch natürlich von meinen damaligen Mitspielerinnen, die ich teilweise dann eben auch als Spielerinnen hatte. Also das ist schon eine verrückte Situation, Mit Dani bin ich quasi seit U23-Zeiten immer als Spielerin oder als Trainerin zusammen unterwegs. Das ist schon ja einzigartig. Und mit allen Spielerinnen, die auf internationalem Parkett länger unterwegs waren, Corinna Kastner, auch bei den Männern, also ganz tolle Persönlichkeiten, Thorsten Reiser, mit Axel Schondelmeier habe ich schon U23 gespielt, Timo Hoffmann von Anfang an seit Bamberger Zeiten unterwegs. Also das sind ganz, ganz viele. Und dann kamen natürlich die Youngsters, die ich dann seit 2007, U18, WM-Zeiten, wie Saskia Seitz, wie Sina Beiser, alle die, die mich jetzt schon tatsächlich sehr, sehr lange begleiten. Und das zeigt ja auch, das ist das Schöne an unserem Sport, wenn man auch international unterwegs ist, man trifft auch immer wieder viele Personen, die tatsächlich dann auch zu Freunden werden.
Darüber sprechen wir auch noch, über die, ja, die, dieser Kern, der irgendwie auch immer zu den Kandidaten für eine WM-Nominierung gehören. 2006 hast du dann Trainerschein gemacht, 2007 das erste Mal auch Trainerin auf einer Weltmeisterschaft. Wer aufgepasst hat, weiß, dass du da 26 bzw. 27 Jahre alt warst. Jung. Und ja, vor allem warst du dann auch irgendwann nicht mehr aktive. Wie kam das?
Ja, ich fand es natürlich dann direkt spannend, einsteigen zu können. Also man hat ja ein theoretisches Wissen sich angeeignet, weiß aber, das ist ja wie in der Schule, in der Praxis sieht alles anders aus. Und hab direkt die Chance ergriffen. Dani war U18 Trainerin, als Co-Trainerin da mitzuarbeiten. Und rückblickend muss ich auch sagen, der Weg war schon sehr, sehr wichtig, bei U18 anzufangen, über die U23 zu kommen, um einfach die Stationen auch zu kennen, wenn ich jetzt wiederum zurückgreife auf die jungen Spielerinnen. Und das hat Spaß gemacht, auch wenn ich danach gesagt habe, also die müssen mindestens 18 sein.
Warum?
Also sehr, sehr spannende Zeiten mit den U18-Spielerinnen und Spielern. Da ging es dann noch um mehr als nur das Training auf der Bahn hinzubekommen oder die WM. Habe gemerkt, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Gleichzeitig ging es auch beruflich ziemlich gut weiter. Und dann habe ich irgendwann in den Jahren 2007, 2008 gemerkt, das kann ich so nicht mehr durchziehen. Also eine Belastung von als mehr einem Vollzeitjob und selber spielen und noch einen Trainerjob nebendran, das kann nicht gut gehen. Und habe dann, glaube ich, ganz gut erkannt, nachdem ich auch die Nominierung für die WM 2009 dann nicht mehr geschafft habe, dass es vielleicht besser wäre, ich würde tatsächlich meine Kegelschuhe tauschen mit dem Trainerstuhl. Und seitdem habe ich auch keine Kugel mehr groß angefasst. Und ich glaube, das war ganz gut, im Nachhinein diesen Cut zu machen.
Du kamst da aus einer Zeit, die extrem voll war für dich. Nationalmannschaft ist, glaube ich, damals ähnlich wie heute gewesen, auch wenn jetzt rund um Weltmeisterschaften da was los war. Viele Trainingswochenenden mit Bamberg, viele Spielwochenenden. Also ja eigentlich von einem relativ hohen Niveau und relativ schnell dann auch auf Null. Hat dir das nicht gefehlt, das selber auf der Bahn stehen, kegeln?
Tatsächlich nie. Ich glaube, das ist aber auch ein Einzelfall. Das kann keiner verstehen. Ich war aber dann tatsächlich ja auch noch relativ häufig auf der Kegelbahn unterwegs. Bin so gut es ging am Anfang eben auch mit Bamberg immer mal wieder mitgefahren und habe auch den Nationaltrainerjob dann schon, glaube ich, auf einem Niveau gemacht, um das maximal eben auszureizen. Immer wenn die Möglichkeit war, dass ich die Spielerinnen zusammenziehen konnte, dann haben wir das auch gemacht. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, damals war der Terminplan noch nicht so voll wie die Herausforderung, die wir jetzt in dieser Saison oder auch schon die letzten paar Saisons haben. Also da gab es noch ein paar Lücken und da konnten wir schon auch noch Wochenendlehrgänge machen. Wir haben auch damals schon immer wieder mal irgendwo zusammen trainiert. Das, was wir heute als Stützpunkttraining ja auch noch durchziehen. Also es war natürlich weniger und das war ja auch mein Ziel damals, mich dann wirklich auf den beruflichen Fortschritt zu konzentrieren, und aber auch den Trainerjob mit mindestens 100% machen zu können. Und ich glaube, dann noch auch spielen, so wie du sagst, jedes Wochenende. Also Hut ab, was die Spielerinnen und Spieler da sowieso jetzt auch immer durchziehen müssen. Das ist Wahnsinn.
Mein Eindruck ist es auch, dass es damals irgendwie mehr Zeit war. Wäre jetzt mal interessant, ob das nur ein Gefühl ist oder ob das wirklich auch mehr freie Zeit damals war. Aber wär mal ganz interessant. Du bist in der Zeit Nationaltrainerin geworden oder dann in der Nationalmannschaft tätig gewesen, in der in Deutschland irgendwie alles lief, nur nicht das Thema Nationalmannschaft. Wir wissen es, 2009 die erfolgreichste Weltmeisterschaft eines Bundestrainers mit anschließender Entlassung, Kündigung im Briefkasten. In der Episode mit Karl-Heinz Schmidt habe ich darüber auch gesprochen. Wie blickst du heute auf diese Zeit zurück?
Ja, verrückt. Also total unruhiges Fahrwasser. Ich muss sagen, jetzt mir geht's nicht nur bei den Zahlen so, sondern auch solche Dinge. Ich glaube, mein Kopf verdrängt es immer großzügig. Ich muss mich da immer scharf dran erinnern, welches Jahr war es denn überhaupt noch. Ich kann mich natürlich an diese ganzen unschönen Sachen schon noch erinnern, wie das damals auch lief, dass ich dann eben auch kein Trainer mehr war. Das war schon alles sehr, sehr verrückt und ich bin froh, dass man dann auch zügig, ich meine, das müssten Jahre 2012, 2013 gewesen sein, dann da auch wieder rauskamen und so arbeiten konnten, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Also das waren schon verrückte Zeiten, die, ja, hoffe ich, dass wir die ein für alle Mal abgehakt haben.
2011 war, glaube ich, das Jahr, wo komplett Stillstand war, wo keine Weltmeisterschaft mit Deutschland stattgefunden hat, weiß ich zufälligerweise, weil ich da im U18-Kader war und das Thema dann leider nicht stattgefunden hat, aber gut. Du hast 2012 dann den Weg zurückgefunden, du warst in Bautzen dabei und dann 2013, kommen wir an den Punkt, Salah-Eggersek, warst du dann Frauennationaltrainerin, Chefin der Frauennationalmannschaft. Bevor wir über das Viertelfinale sprechen. Welche Erinnerungen hattest du damals an die Vorbereitung? Die ja, so in diese Reise, in dieses Unbekannte. Ich weiß, die Männer mussten damals auch Qualifikation spielen, weil sie ja eben keine Weltmeisterschaft vorher hatten. Aber so diese Reise zurück Richtung Weltspitze. Welche Erinnerungen hast du an 2013 und die WM-Vorbereitung?
Also ich weiß, dass es schon eine schwierige Zeit war. So wie du sagst, wir kamen ja quasi aus dem Nichts. Und man muss auch sagen, so für mich die internationale Sichtweise auf uns, jetzt nicht mal persönlich auf uns als Menschen, sondern schon auf uns als Kegelnation Deutschland, die war schon sehr, sehr komisch. Also das Gefühl hat man schon gehabt, nach diesem Zurückkommen, dass das alles sehr merkwürdig war. Wir haben damals natürlich aus unserem Blickwinkel schon versucht, das so professionell wie möglich zu machen, da ein Team zusammenzustellen, obwohl wir da ja sowohl, also ich und ja auch die anderen gar nicht zusammen gespielt hatten als Nationalteam vorher, trotzdem natürlich den Weg da gemeinsam gegangen sind. Wir waren ja auch nicht unerfolgreich, es war nur einfach, ja, für mich auch als Trainer, der erste Härtetest als Damen-Nationaltrainer. Wie gesagt, ich hatte ja vorher U18, U23 und dann kam eben der Cut, dass wir da nicht gespielt haben, dass wir 2011 nicht dabei waren, uns 2012 vorbereitet haben und dann eben 2013 die WM gespielt haben. Und ja, wie gesagt, rückblickend, ich habe sehr, sehr viel daraus gelernt. Aber hätte es mir natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn man dann da draußen steht, nicht nur für die Spieler, sondern eben auch für die Trainer erfolgreicher gewünscht.
Im Viertelfinale war Schluss gegen den damaligen Titelverteidiger und danach auch Titelgewinner Ungarn, also dass die Heimmannschaft. Ja. Ich war damals vor Ort und durfte für den DKPC von vor Ort berichten. Ich erinnere mich tatsächlich noch, dass es sehr präsent, ist wieder präsent gewesen in der Vorbereitung auf die Episode an das WM aus. Das war sehr emotional für dich damals.
Ja, definitiv. Also ich war Damals auch, glaube ich, so innerlich noch gar nicht drauf vorbereitet. Also für mich war es tatsächlich schon so ein kleiner Schockmoment. Ich habe da auch nicht nur an dem Abend stark dran knabbern müssen, sondern auch noch die Tage danach. Man ist ja, oder ich bin auch jetzt noch, wenn ich auf der Bahn bin ich fokussiert auf die Spielerin, mit der ich draußen bin. Ich lebe da jeden Wurf mit. Und da ist es ja dann in dem Moment, du hast kein Erfolgserlebnis, sondern es ist wirklich ein harter Punkt, wenn du dann mit deinen Spielerinnen runtergehst und es ist eben ein Misserfolg. Es ist nicht mal die Medaille, die wir uns ja alle zum Ziel setzen, wenn wir diesen Aufwand gehen, wenn wir uns darauf vorbereiten, wenn wir Urlaub nehmen, wenn wir auf eine WM fahren. Das war damals in dem Moment für mich schon eine harte Nuss. Da habe ich echt eine Weile dran geknabbert. Aber man hat ja gesehen, wir sind dann alle als Team und auch ich in Speichersdorf wieder zurück gewesen und haben den Spieß da wieder umgedreht.
Wie gehst du mit solchen Niederlagen um? Wie jetzt da in Salaekersek?
Also ich versuche dann natürlich im Nachgang schon, wenn mein emotionaler Part einigermaßen weg ist, trocken und nüchtern zu analysieren, wie wir in Zukunft da besser vorwärts gehen können oder was es für Punkte gibt, die uns vielleicht näher zum Erfolg bringen. Und ich glaube, das ist ja unser aller Ziel, den maximalen Erfolg rauszuholen. Und zwar aus jedem Wurf, aus jedem Spiel, um dann am Ende einen großen Erfolg zu haben. Und ja, da habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen. Zum Glück wurden es dann im weiteren Verlauf nicht mehr so viele Niederlagen, sondern da haben wir alle schon viel draus gelernt. Und ich hatte ja auch Trainerkollegen immer an meiner Seite, die mich da begleitet haben und die über viele Jahre immer viele wertvolle Tipps hatten, von denen ich sehr, sehr viel lernen konnte.
Im Vorgespräch bis jetzt in den knapp nicht ganz 30 Minuten, die wir schon sprechen, auch in Interviews und vor allem auch aus dem, ja, was du gerade gesagt hast, dass du eben immer versuchst, irgendwas rauszuziehen, du viel von den Personen gelernt hast, die dich als Sportlerin und auch als Trainerin begleitet haben. Du wirkst sehr strategisch, sehr strukturiert auf mich. Vielleicht ist das auch beruflich bedingt. Täuscht es? Bist du privat ganz chaotisch oder
Nein,
wie bist du?
das glaube ich nicht. Sonst wäre ich, glaube ich, in dem beruflichen Umfeld auch nicht richtig. Ich glaube, es überträgt sich aber natürlich auch auf den Sport und hilft ja auch in unserem Umfeld. Aber ich bin natürlich, ich bin, glaube ich, immer so, wie es der einzelne Sportler braucht. Zumindest ist es meine Hoffnung. Ich bitte immer die Sportler eben auch ein Feedback rüberzuschieben. Es ist so, dass jeder Sportler komplett anders ist. Nicht nur von seinem Charakter, sondern von seiner kompletten Spielanlage. Und jeder Sportler braucht was anderes. Also es gibt wenige Sportler, die mich dann vielleicht albern auf der Bahn sehen möchten, um zur Höchstleistung zu kommen. Da ist natürlich schon eine gewisse Ernsthaftigkeit und vor allem Zielstrebigkeit mit dabei. Und wir haben viel Spaß, glaube ich, jetzt mit allen Damen oder mit allen Spielerinnen, die so in unserem Umfeld sind. Aber wenn es dann tatsächlich darum geht, im Training oder im Wettkampf vor allem, dann hat es natürlich schon eine gewisse Struktur. Und ich glaube, das brauchen die Spielerinnen auch. Also Struktur gibt ja immer auch eine gewisse Sicherheit. Und da versuche ich mich bestmöglich auf die einzelnen Spielerinnen einzustellen, was die eben auf der Bahn brauchen.
Wie machst du das? Also hast du Notizen? Hast du das im Kopf? Wenn du neue Spielerinnen kennenlernst, ist das was, wo du ganz sofort denkst? Also wie stellst du dich auf diese Spielerinnen ein?
Ja, richtig spannende Frage. Ich habe tatsächlich, ich sage mal in den Anfangszeiten, U18, U23, wenn man sich da einen neuen Kader zusammenstellt, hat man ja viel Sichtung. Dann hat man viele Spielerinnen, viele Spieler, die man vielleicht nicht so oft sieht, die man dann nur zu diesen Sichtungstrainings sieht. Da arbeitet man auch viel mit Listen, mit Trainingsprogrammen, vielleicht mit Dingen, die man sich notiert. Das ist natürlich jetzt in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin mit meinen Nationalspielerinnen, schon eine ganz andere Sache. Also ich habe viele Spielerinnen dabei, die kenne ich tatsächlich nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Und ich habe dann auch neue Spielerinnen, die jetzt aus der U23 hochrücken. Selbst mit denen hatte ich ja schon Berührungspunkte. Also das heißt, ich kann schon grob einschätzen, an welchen Stärken wir arbeiten können, wie wir die Spielerinnen weiter vorbringen können. Und ich muss ehrlich gestehen, also ich mache mir wenig Notizen. Das ist viel Gefühlssache für mich. Und wenn ich jetzt nochmal mir irgendwas anschaue, was ich mir notiert hätte, dass der oder diejenige x-mal welches Ergebnis auch immer getroffen hat, es würde mir einfach nichts bringen, sondern meine Entscheidung basiert dann darauf, wem ich es zutraue, diese Spielzeit auf einer Weltmeisterschaft durchzuführen und wem ich es zutraue, dass er am Tag X fit ist. Egal, welche Ergebnisse, welche Zahlen da bei welchem Trainingsstützpunkt, wie auch immer dastehen. Also mag wahrscheinlich einfach überraschend sein, ist wahrscheinlich auch im U18-Bereich oder U23 ein bisschen anders angebracht, aber ich kenne tatsächlich die einzelnen Spielerinnen schon relativ lange und teilweise auch schon relativ gut.
Wo wir wieder beim Thema Erfahrung wären, was hast du gesagt? Über Jahrzehnte habt ihr euch zusammen begleitet, vielleicht auch gegenseitig gestützt mit Leistung und mit Coachen, dass das eben auch so erfolgreich ist, wie es bis jetzt war. Du hast, wir haben schon über viele, viele Personen gesprochen. Wenn du jetzt mal so an deine Trainerlaufbahn denkst, wer hat dich da am meisten beeinflusst?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte früh...
Du hast auch mehrere Personen in der Schule.
Ja, es sind mehrere Personen und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man sich so viel wie möglich mitnimmt, analysiert, ob das passt und dann sein eigenes Ding draus macht. Ich hatte natürlich schon auf Clubebene mit Knut Wagner, mit Dani Kicker da einfach ein super Team, habe da auch spieltaktisch viel gelernt. Bin dann ja bei Kalli seit 1998 im Team gewesen, habe viel von ihm mitgenommen. Werner Buchs, der mich über Jahrzehnte begleitet hat als Trainer, der als Co-Trainer mit dabei war, also wirklich in ganz, ganz engem Kontakt. Da gab es ganz viele, wie auch gesagt, Günther Latze war auch bei den Damen immer dabei, wenn wir ihn gebraucht haben. Da waren ganz viele Personen, von denen ich mir ganz, ganz viel abgucken konnte. Und dann muss ich sagen, es ist auch tatsächlich viel aus dem Spielerbereich. Also wir hatten und haben ja ganz, ganz viele international erfahrene Spieler. Die bringen unheimlich viel mit. Da habe ich schon wahnsinnig viel mitgenommen über die Jahre.
Spieltaktik finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Wie ist es bei dir auf einer Weltmeisterschaft? Wenn du an Spieltaktik denkst, hast du dann für dich eine Handvoll, fünf verschiedene Taktiken? Oder also das ist etwas, was mich tatsächlich schon sehr brennend interessiert, wie man im Kegeln Spieltaktik sieht als Nationaltrainerin zum Beispiel.
Können wir jetzt ja nicht ausbreiten, wenn da die anderen Nationen mithören. Das ist tatsächlich, ist eine gute Frage, ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, jeder Trainer hat natürlich, so wie ich gesagt habe, so die Stärken seiner einzelnen Spieler im Kopf und weiß, wann er wen wie einsetzen kann und wann er wen wie fordern kann. Und so geht es mir natürlich genauso. Ich kenne ein paar Spielerinnen schon um die 20, 25 Jahre. Es gibt welche, die kommen neu dazu. Da muss man vielleicht mal genauer hinschauen, wo könnte man die am besten wie integrieren und wie können sie ihre Leistung am besten ausspielen. Und dann ist es natürlich eine enge Absprache, jetzt in meinem Fall glücklicherweise ja mit der Dani als Co-Trainerin, mit dem Olli als Cheftrainer. Das sind ganz wichtige Berater für mich, die immer da sind und mit denen kann man sich super austauschen, wie man da am besten ins nächste Spiel reingeht. Jeder hat dann vielleicht ja nochmal eine kleine andere Richtung, die wertvoll ist, die nochmal einen guten Hinweis gibt. Also ich glaube, wir sind da im Team ganz stark und das hat sich in den letzten Jahren ziemlich gut bewährt.
Eine kurze Nachfrage noch dazu, dann können die Kroatinnen auch wieder weghören. Spieltaktik in erster Linie, an welcher Position welche Spielerin spielt, ob Start, Mitte oder Schluss?
Nicht nur unbedingt, also schon mal, ja, schon mal generell Aufstellungen, verändere ich Aufstellungen, wie gehe ich in die Vorbereitung rein, fängt ja ganz vorne an, wen nehme ich überhaupt mit? Also es ist ja beim Kegeln oft nicht anders wie beim Fußball, da sind ja auch 80 Millionen Nationaltrainer unterwegs, genauso ist es ja beim Kegeln auch und die Frage darf man ja auch immer stellen, die ist ja auch berechtigt, warum wird eine Spielerin mitgenommen, die andere nicht, die hat doch in der Bundesliga viel mehr getroffen. Also da fängt es ja schon an, wem ich das eben zutraue und wem wir das zutrauen als Trainerteam, eben am Tag X die Leistung an seiner Position zu bringen.
Also es ist nicht nur Spieltaktik, sondern schon allein Mannschaftsgefüge, Mannschaftszusammensetzung.
Ja. Und Spielerinnen sind eben auch unterschiedlich in ihrem Charakter, auf wie sie sich auf ein Spiel einstellen, wie sie reagieren auf unterschiedliche Spielsituationen. Auch das muss man ja immer im Kopf behalten. Wen stelle ich auf welche Position? Wie würde wer reagieren auf die unterschiedlichsten Situationen?
Werner Buchs, eine Person, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben und der ist war auch Part des tollen Abschiedsvideos von Harald Seitz, leider viel zu früh von uns gegangen, war auch diese zentrale Aussage, die, denke ich, hängen geblieben ist, dass die Weltmeisterschaft 2017 dein Meisterstück war. Wie war euer Verhältnis? War es wirklich Schülerin und Meister?
Ja, also am Anfang war der Werner, glaube ich, gar nicht so begeistert über die Idee, uns auf eine Trainerschiene zu bringen. Und das war schon am Anfang ziemlich spannend in der Trainerausbildung. Da hätten wir noch nicht voraussehen können, in welch gutes Verhältnis und in welch exzellentes Trainergespann wir mal enden. Ja, da gab es einige Situationen, wo wir jetzt im Nachgang immer geschmunzelt haben, auch mit Werner zusammen, schon allein von der Fragestellung. Er hat uns Gefühl für uns immer die größten Herausforderungen gegeben. Wir hatten zahlreiche Spieleranalysen. Also wenn ich mich da an Olli Scholler erinnere, der war mein Spieler, den ich analysieren durfte. Also Werner ging da schon hart mit uns ins Gericht, hat uns ordentlich getestet in den Jahren der Trainerausbildung und dann sind wir aber ziemlich schnell in der gleichen Spur unterwegs gewesen. Und dann war es natürlich für mich eine richtig, richtig große Geschichte, als er zugesagt hat, bei uns im Damenteam einzusteigen. Ihn an der Seite zu haben, war natürlich eine unheimlich wertvolle Sache. Nicht nur für mich, sondern eben auch für die Spielerinnen. Und man hat ja gesehen, worin das dann gemündet ist. Und ich glaube, die Szene, die letzten Wurf bei der WM 2017 in Dettenheim, dieses Gefühl, dass Werner und ich da zusammen als Trainer auf der Bahn gestanden sind und Danis und Saskias letzte Würfe anschauen durften, das war schon, ja, das war ein Lohn für auch harte Jahre, aber da sind wir schon immer wahnsinnig erfolgreich zusammengegangen.
Jetzt war da sehr viel drin. Ich will auch gleich nochmal auf 2017 zu sprechen kommen. Aber Werner hat dich 2006 als Trainerin ausgebildet.
Werner war damals, glaube ich, weiß gar nicht, wie man das nennt, Ausbilder, also Chef der Ausbilder. Der hatte damals eben die ganze Trainerausbildung unter sich und ist da schon ziemlich hart mit uns ins Gericht gegangen, ja.
Er war am Anfang nicht so begeistert, habe ich jetzt rausgehört. Warum?
Ja, ich glaube, die Idee, da die Nationaltrainer mit auf die Trainerschiene zu bringen, das war erstmal, also er hat da nicht Hurra geschrien, aber hat, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt, dass wir uns dafür sehr, sehr einsetzen und auch sehr begeistern können. Und dann war ziemlich schnell klar, dass wir alle gemeinsam im Trainerteam da den Weg weitergehen in der Nationalmannschaft.
Und es waren dann 11 Jahre, höchstens 11 Jahre später, maximal 11 Jahre später. Wie oft habt ihr über das damals gesprochen? Also so diese kuriosen Situationen, die du gerade beschrieben hast.
Ja, wir haben immer mal wieder, wenn wir als Trainerteam unterwegs waren und wir sind und waren ja auch mit Werner zusammen echt eine tolle Truppe bei den Trainern. Und da haben wir schon immer mal so mit so einem kleinen Schmunzler im Auge nochmal ein paar Fragen aufgerollt, die er uns damals immer wieder gestellt hat. also da war schon einiges dabei. Das haben wir immer mit einem Schmunzler und dann bei einem schönen Getränk auf der Hütte nochmal aufbereitet, aber spätestens beim zweiten Schnaps war es dann vorbei.
Ich frage jetzt nicht, bei wem es vorbei war, sondern ich frage dich, welche Gedanken kommen dir in den Kopf, wenn du an das Finale 2017, an dieses, ja, die Entscheidung im Sutton Victory denkst, welche Gedanken kommen dir da in den Kopf?
Ja, das ist riesen Gänsehaut. Also unfassbar, auch Jahre später, ein riesen Gänsehaut-Moment, weil schon allein die Tatsache, dass wir in den Sutton Victory kommen und dass dann beide Spielerinnen so grandios spielen, das ist schon, das waren Sekunden und ich glaube, man sieht sogar im Video ganz gut. Es ist nicht gelogen, wenn ich sage, ich lebe jeden nächsten Wurf mit meinen Spielerinnen mit. Ich habe gesehen, was sie treffen, dann ging schon wieder der nächste Wurf. Und dann musste ich mich kurz erstmal rückvergewissern. Ich hatte nichts zusammengezählt. Diese paar Sekunden, bis die Halle quasi in Jubel ausgebrochen ist, da habe ich mich erstmal umgedreht und musste erstmal gucken, in welche Richtung das es ausgegangen ist. Also das ist eine Gänsehautsituation, die kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Also wenn man da in der Halle war, unfassbar.
Ich glaube, man bekommt so ein Gefühl, wenn man dieses Video anguckt. Ich werde es auf den Social-Media-Kanälen mindestens nochmal teilen. Also wenn ihr das jetzt hört, seid schnell und guckt da gerne auf Facebook oder auf Insta nach. Ich hatte ja mit Saskia auch in der Episode drüber gesprochen, die auch das ihre Gedanken, ihre Erinnerungen geschildert hat. Aber dieser Moment, dass irgendwie niemand so recht wusste, das ist im ersten Moment irgendwie kurios, aber irgendwie verständlich, weil ich glaube, viele, die vor Ort waren oder fast jeder, die waren so gebannt, irgendwie diese enge Entscheidung im Sutton Victory hat, glaube ich, ja, die Wahrscheinlichkeit müsste man mal ausrechnen, wie hoch die ist, hat ja niemand mit gerechnet. Habt ihr euch da auch sowas auch vorbereitet im Kopf auf solche engen Entscheidungen?
Also wir spielen ja immer wieder gewisse Drucksituationen. Im Sutton Victory kann man nicht simulieren. Also die Spielerinnen müssen dann ihre Leistung abrufen, genau auf den Punkt. Und das haben sie gemacht. Und ich glaube, wir vergessen dann immer so ein bisschen, wenn wir uns das Video angucken, da haben ja vorher auch schon vier Spielerinnen gespielt. Nur mit denen kam es überhaupt zu dieser Situation. Und das natürlich den Druck aushalten da hinten, da rauszuspielen, bei der Kulisse, unter dem Druck, Hut ab. Also die beiden Spielerinnen, die haben sich auch nur auf diesen nächsten Wurf jeweils fokussiert. Und das hat eben an dem Tag bei beiden zu 100% gepasst. Und das hat uns eben dann am Ende diesen Titel eingebracht. Also das war schon ein Wahnsinnserlebnis und das wird uns für immer bleiben.
Und es war dein Meisterstück. Es war der letzte große Einsatz, die letzte Zeit für Werner auf der großen, großen Kegelbühne. Jetzt habt ihr euch da sehr lange begleitet. Was glaubst du, warum war er so erfolgreich?
Werner hat immer wieder neue Ansätze gesucht. Also der hat ja auch im Training immer wieder Neues ausprobiert. Der ist nicht nur einen Weg gegangen, nicht immer wieder das Gleiche, sondern der hat wirklich immer wieder zu seinem Blick, den er natürlich auch dafür hatte, für Talente, hat er immer wieder neue Ansätze sich angeschaut. Das ist schon, glaube ich, einen seiner Erfolgsfaktoren gewesen. Und eben auch der Umgang, wie er mit den Jugendlichen umgehen konnte. Also das war Werner Buchs und dann standen da die U18-Jungs. Und ich glaube, das können alle Trainerkollegen bestätigen, da braucht man schon das nötige Händchen, um da mit so einem Team umzugehen. Und da gab es Situationen, wenn ich jetzt rückblickend, Werner hatte mich, ich glaube, das war in Straubing, da hat er zu mir gesagt, ach, da vorne, da habe ich auch einen Youngster auf der Bahn, ein Talent, Der heißt Tim Prachtl. Und letztes Jahr, letzten Mai jetzt auf der Einzel-WM, wenn ich dann sehe, wie Tim da vorne steht, wie er spielt, und dann kommt für mich der Gedanke, ja, Werner, da hast du recht, da hast du ein Talent rausgesucht. Und das sind so Dinge, ich weiß nicht, das sind ganz viele Situationen, die ich mit Werner so in Verbindung bringen würde. Und er hat ja tatsächlich dann auch echt über lange Zeit die Jugend da geprägt und begleitet. Das war schon, muss man so echt sagen, da hat Werner schon nicht nur Talent als Trainer, sondern eben auch seinen eigenen Stil gehabt. Und da habe ich viel, viel mitgenommen.
Er wurde auch nie müde, Landes- und Vereins-Clubtrainer zu danken. Und gerade im U18-Bereich hat er ja auch von denen extrem viel profitiert. Und du hast es gerade angesprochen, ihr, du und Timo, ihr profitiert ja auch gerade extrem von der Arbeit, die Werner damals ja gemacht hat, jetzt im Männer- und Frauenbereich.
Und wie du sagst, ich meine, den leichtesten Job habe ja ich oder haben Timo und ich, weil wir kriegen die Spieler, wenn die tatsächlich auf einem gewissen Niveau sind. Und vorher, die Arbeit, die wurde im Verein gemacht, die wurde von den Heimtrainern gemacht. Und ich werde da auch nie müde zu sagen, wer da tatsächlich an der Basis arbeitet. Dass ich am Ende die Glückliche sein kann, die ganz oft mit auf dem Treppchen draufsteht, das ist die einfachste Arbeit. Die Grundlage, die Basis, dass die Spielerinnen und Spieler überhaupt so weit kommen, die Arbeit, die ist im Verein passiert, die ist in jungen Jahren passiert. Und die wurde da stehen Trainer, die stehen 2-3 Mal die Woche mit ihren Spielerinnen, mit den Spielern auf der Bahn. Die fahren jedes Wochenende quer durch die Republik. Also das sind die, die tatsächlich die Arbeit an der Basis machen. Da bin ich voll dabei. Ich habe das Glück, wenn die zu mir kommen, da haben Heimtrainer schon ganz schön viel vorgearbeitet.
Und haben Spieler und Spielerinnen geformt, die jetzt im Dunstkreis der Nationalmannschaft sind. Was zeichnet denn diese Typen, Spielerinnen und Spieler aus?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ein Nationalspieler ist sicherlich jemand, dem ich zutraue, dass er auf einer WM 5 Tage hintereinander, 6 Tage, 7 Tage, jetzt im Bereich sogar bis 1 Woche, 1,5 Wochen seine Leistung bringt. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Part. Ist diese Person körperlich und mental in der Lage, das durchzuziehen? Und dann auf der anderen Seite aber auch, hat die Person die entsprechenden Charakterzüge? Wir haben einfach einen Teamsport. Jetzt nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur bei der Mannschafts-WM, sondern auch bei der Einzel-WM. Und hat die Person die Charakterzüge, in dem Team noch weiter nach vorne zu kommen? Weil das muss es ja sein. Ich kann jetzt niemand im Team haben, der vielleicht eher, ich sag mal, einen Störfaktor bilden würde. Und das ist ja eigentlich meine Hauptaufgabe als Nationaltrainer, eben ein Team zu formen, dem ich zutraue, über diese lange Zeit, jetzt gerade bei einer Mannschafts-WM, die sind dann teilweise 1,5, fast 2 Wochen als Team zusammen, die Leistung abzurufen und den Teamgedanken zu leben. Also es gibt ja ganz, ganz viele Spielerinnen, und da werde ich auch immer wieder befragt, die in Bundesliga-Schnittliste ganz vorne stehen. Aber, und das ist das große Aber, wenn man da auf der großen Bühne bestehen möchte, wenn man auf einer WM-Bahn bestehen möchte, da muss man eben die konstitutionellen Voraussetzungen mitbringen, dass man eben diese 1,5 Wochen auch Höchstleistung bringen kann.
Wie sieht es in Deutschland aus, dass du eine erfolgreiche Mannschaft stellen kannst? Das ist, denke ich, klar. Das hast du in den letzten Jahren bewiesen. Aber Wie viel gibt's drumherum? Also wie schwer fällt dir diese Auswahl, wenn ich es jetzt mal so nennen darf? Wie ist das Niveau mittlerweile in Deutschland mit Blick auf Spielerinnen?
Naja, wenn man jetzt sieht, wie wir die letzten Mannschafts-WMs und wie wir auch die gerade zurückliegende Einzel-WM gespielt haben, mit welchen Ergebnissen, sogar mit einem Weltrekord, dann haben wir, glaube ich, ziemlich viel gutes Material in Deutschland. Ich habe mir auch noch einen Teil von der U23 angeguckt. Die waren ja vor uns in der Halle, bevor wir mit der Einzel-WM gestartet sind. Auch da sind tatsächlich einige Spielerinnen dabei, die ich schon jetzt im Auge habe. Ich war letztes Jahr mit Anna Müller und Selina Thiem, die ja ganz jung noch war, auch schon im Einzelweltpokal unterwegs. Also da ist auf jeden Fall einiges an jungen Spielern hinten dran, die Alten jetzt schon mal ein bisschen ärgern, die sich aufdrängen. Und das ist ja genau das, was wir uns als Trainer vorstellen, dass die Jungen unten nachdrücken und wir trotzdem noch die Basis haben, dass ich weiß, mit Spielerinnen, die eben schon jahrelang bei uns im Team sind, auf was wir uns da verlassen können. Und das ist so der Spannungsbogen und da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, in der neuen Saison mal zu schauen, wie sich das alles entwickelt und mit welchem Team wir dann näher Richtung WM gehen können.
Vielleicht mal noch für die Hörerinnen und Hörer zur zeitlichen Einordnung. Wir nehmen vor dem ersten Spieltag auf. Episode wird aber vermutlich erst zwischen Spieltag 1 und 2 ausgestrahlt. Aber dann ist immer noch genügend Zeit. Nimm uns mal mit, so grob die Planung bis zur WM im Mai 2025. Wann hast du Kandidatinnen? Wann geht's in die ersten Entscheidungen bzw. Lehrgänge, worauf du ja dann Entscheidungen treffen musst? Dass es dann Richtung WM-Vorbereitung im nächsten Jahr geht.
Ja, also Dani und ich haben uns natürlich jetzt schon mal abgestimmt mit dem, was wir bis jetzt an Eindrücken haben, also Status jetzt, so wie du sagst, wir sind jetzt Mitte September, haben wir uns abgestimmt, wen wir aktuell im Kader sehen, wen wir in der Perspektive haben. Und so gehen wir jetzt bis zum Jahresende in unsere Stützpunkte rein. Also bei den Damen hat sich das bewährt, dass wir einmal in meiner Region, ich wohne so Frankfurt, ich habe es nicht weit nach Mörfelden, Lorsch, Liedolsheim in die Ecke und Dani, die ja in Bamberg zu Hause ist, einfach zwei Stützpunkte anbieten können, zu denen alle ganz gut innerhalb der Woche anreisen können. Und das können wir regelmäßig anbieten, dass wir die zusammenholen und da auch in Kontakt bleiben und zusammen trainieren unter der Woche. Anfang 2025 starten wir dann aber auch mit Lehrgängen oder mit Maßnahmen, wo wir vielleicht auch mal zwei Tage hintereinander machen. Das ist schwierig mit dem aktuellen Spielplan oder aber auch mal einen Tag sehr intensiv gehen. Also da haben wir die verschiedensten Möglichkeiten und holen da immer wieder die Spielerinnen zusammen, die wir eben sehen wollen. Und das müssen wir nicht jetzt schon entscheiden, wen wir zu welcher Maßnahme mitnehmen, sondern das gibt sich dann einfach im Laufe der Saison, dass wir schauen können, wen würden wir uns jetzt mal zwei Tage intensiv anschauen oder mit wem müssten wir mal einen ganzen Samstag verbringen. Also das ist ein Weg, der zeichnet sich dann so ab Februar, März nächsten Jahres ab. Und dann ist es immer enger getaktet. Ab Februar sehen wir dann den Kader wirklich regelmäßig und dann wird sich auch herauskristallisieren, mit wem wir dann näher Richtung WM und WM-Vorbereitung gehen.
Jetzt hast du als Spielerin und als Trainerin schon sehr viel erreicht. Es gibt vermutlich nur noch einen Punkt auf der Liste, die man erreichen kann. Du bist Weltmeisterin geworden in verschiedenen Altersklassen. Weltrekord jetzt im Mai mit Alina Dollheimer. Es fehlt nur noch ein Ergebnis, oder? Was fehlt noch auf der Weltmeisterschaft?
Ja. Wir haben schon beratschlagt. Also als kleines Ziel müssen wir uns natürlich jetzt die 700 setzen. Wir gehen ja zielstrebig voran. Wir sehen, was möglich ist. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Es gibt natürlich für uns als Mannschaft schon noch die großen Ziele. Und da muss man ganz einfach sagen, wir haben letztes Jahr zur Mannschafts-WM nicht 100% das abgerufen, was wir als Potenzial als Mannschaft haben. Und das ist definitiv unser Ziel jetzt für die kommende WM. So gehen wir da rein. Also wir haben ein Potenzial in dem Team, in der Mannschaft Und das müssen wir zur WM 100% abrufen können. Und das ist die Aufgabe, die vor Dani und vor mir liegt, das Team so vorzubereiten und so zusammenzustellen, dass wir dann in den Lücken, und ich gucke jetzt gar nicht auf gewisse Spiele, die wir letztes Jahr abgeliefert haben, aber dass wir in den Lücken eben aus unseren Fehlern lernen. Und da gehe ich von mir genauso wie vom Restteam aus, da einfach das umdrehen und da was draus lernen und das Bestmögliche rausholen.
Wann fängt es denn bei dir an zu kribbeln auf dem Weg zur Weltmeisterschaft?
Eigentlich jetzt schon. Also wenn ich darüber nachdenke, das ist jetzt schon, ich stehe quasi schon in den Startlöchern. Wohingegen ich sagen muss, sobald ich meinen Platz auf dem Stuhl eingenommen habe, dann bin ich da eigentlich ziemlich ruhig. Also da ist einfach eine Spielanspannung da. Also jetzt ist die Phase, in der ich kribbelig bin, in der ich vielleicht überlege mit meinen Trainerkollegen zusammen. Aber wenn es mal soweit ist, dann ist einfach die Spielanspannung da, bin ich dann eher ruhig.
Interessieren dich vorab auch Kegelbahnen, wie das jetzt in Budapest dann aussehen wird? Sala Eggersek, weil dich jetzt nicht. Mir fällt jetzt der letzte WM-Standort nicht ein. Ich weiß, es ist Slowakei.
In Brezno, also ja.
Danke, in
also,
Brezno.
Ja. Also schon auf jeden Fall. Vor allem auch diese optische Wahrnehmung, das war ja ein Thema, das wir in Brezno schon durch den Livestream hatten. Wie sieht die Bahn aus? Sehr dominante Farben. Ne, das ist also alles so Dinge. Ich finde, das gehört dazu und es gehört genauso dazu, sich da einfach mal einen Gedanken drauf zu verschwenden als Spielerin. Genauso wie natürlich über viele andere Themen. Also das ist kein Thema, was jetzt das total überlagert, sondern das wird mehr oder weniger, ich sag's mal, hingenommen oder aufgenommen, ist das bessere Wort, wie das vor Ort ausschaut. Aber da gibt's, glaube ich, in der Vorbereitung wichtigere Themen und da sind die Damen schon sehr, sehr fokussiert auf ihr Spiel und auf ihre Sache.
Sandra, ich wünsche dir bei den nächsten Entscheidungen und vor allem dann im Endspurt und letzten Endes natürlich im Mai 2025 viel Erfolg, den maximalen Erfolg auch gerne. Bedanke mich recht herzlich für das offene und ehrliche Gespräch und freue mich auf ein Wiedersehen.
Ja, vielen Dank, Sebastian, dass ich die Gelegenheit hatte, dabei zu sein und vielen Dank schon mal fürs Daumen drücken. Wir arbeiten sauber drauf hin, aber natürlich kann es nicht schaden, wenn uns Kegel Deutschland da im Hintergrund den Rücken stärkt.
Davon gehe ich stark aus und Budapest ist ja eine schöne Stadt. Vielleicht finden mehr Fans als die Slowakei den Weg nach Ungarn.
Das wäre natürlich toll, da würden wir uns freuen.
Vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.